Wir ziehen also mein Referat vor, was für 5:30 geplant wäre. Ich denke mal, dass es vom Ablauf her unproblematisch ist. Herr von Padberg hätte sich ja beschäftigt mit einem Rückblick auf 30 Jahre Emanzipation, mit der 68er Generation. Ich soll mich beschäftigen mit der Gegenwart, also mit den 90er Jahren. Wir werden jetzt, während ich mein Referat halte, mit einigen Verantwortlichen wieder überlegen, ob wir nicht das Referat von Herrn Padberg einfach vorlesen. Es liegt schriftlich vor und wir wollen auch vielleicht immer mal still im Gebet auch an ihn denken, auch während ich jetzt spreche. Mein Vortrag hat die Überschrift Ethische Trends in Landeskirchen und in Freikirchen. Zunächst möchte ich einige einleitende Bemerkungen machen. In den wenigen Minuten, die mir zur Verfügung stehen, möchte und soll ich Ihnen einen Überblick geben über die derzeitige ethische Situation in Landeskirchen und Freikirchen. Dazu stehen mir 55 Minuten zur Verfügung. Und Sie können sich vorstellen, dass ich unter diesem Zeitdruck nur Ihnen Ausschnitte geben kann. Und jede Situationsbeschreibung ist und bleibt auch subjektiv. Denn eigentlich müsste man jetzt jede einzelne Landes- und jede einzelne Freikirche separat untersuchen, um nicht undifferenziert zu verallgemeinern. Es gibt natürlich erhebliche Unterschiede in den ethischen Einstellungen der nordelbischen Kirche, sagen wir einmal, und dem Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Also wer hier verallgemeinert, steht in der Gefahr, unsachgemäß zu pauschalisieren und damit nicht ernst genommen zu werden. Um eine gewisse Pauschalisierung werde ich allerdings auch in meinem Vortrag nicht herumkommen. Deswegen möchte ich Sie als Zuhörer bitten, immer alles, was Sie hören, gleich zu differenzieren. Erwarten Sie von mir jetzt bitte auch nicht einen ausführlichen Lasterkatalog über alle ethischen Unmöglichkeiten der Christenheit. Dazu würde auch unsere Zeit nicht ausreichen. Ich glaube auch, Sie sind darüber bestens informiert und ich weiß auch gar nicht, ob ein solches Anliegen für uns als Bibelbund überhaupt sinnvoll ist. Ich möchte mich vielmehr hauptsächlich mit den Gründen für das ethische Dilemma in Kirchen und Freikirchen beschäftigen, anstatt Ihnen also jetzt endlose Listen der ethischen Gravamina, also der Verfehlungen der Kirchen und Gemeinden vorzulegen. In Erweiterung zu meinem gestellten Thema Trends in Landeskirchen und Freikirchen halte ich es für unerlässlich, dass wir uns auch ein wenig mit der gesellschaftlichen Situation beschäftigen. Denn die desolate ethische Verunsicherung der Gemeinde Jesu ist meines Erachtens eine Spätfolge der gesamtgesellschaftlichen Orientierungslosigkeit. Wir können deshalb beide Fragestellungen Gesellschaft und Gemeinde gar nicht auseinanderhalten. Beide Bereiche, Gemeinde und Gesellschaft, haben sich aufeinander zubewegt. Deshalb sei es mir gestattet, auch einige gesellschaftliche Bezüge der Gegenwart in diesen Vortrag einzufügen. Was sind Trends? Trends sind nach der klassischen Definition kurzzeitige Modeerscheinungen, die sich ausgehend von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft manifestieren. Kurzzeitige Modeerscheinungen. Diese Trends spiegeln also den allgemeinen Zeitgeist wider. Trends stehen häufig im Kontrast zu Trends der Vergangenheit und wechseln sich schnell ab. Trends sind kurzzeitige Modeerscheinungen. Wenn Sie mehr über Trends wissen wollen, in meinem Buch Trends 2000 habe ich einmal versucht, deutlich zu machen, wie stark evangelikale Kreise in ihren Frömmigkeitsformen von den allgemeinen gesellschaftlichen Trends von heute bestimmt sind. Auf diesem etwas größeren Hintergrund der allgemeinen gesellschaftlichen Situation müssen wir die folgenden Ausführungen verstehen. Denn die Anpassung an die allgemeinen gesellschaftlichen Trends sehe ich nun eben auch bei unserem Thema der Ethik. Gleiches lässt sich in abgeschwächter Form auch über den Bereich der Ethik sagen. Die Ethik als Lehre von Gut und Böse ist in den Landeskirchen und neuerdings auch in den Freikirchen und evangelikalen Kreisen zum großen Problem geworden. Die allgemeine Wertkrise der Gesellschaft, die in unzähligen Debatten und Talkshows ja seit Jahren ein beliebtes Thema ist, hat nun auch uns Christen erreicht. Was ist denn gut und was ist denn böse, fragen sich auch viele Christen. Von woher nehmen wir denn allgemeinverbindliche Normen? Diese uralten Menschheitsfragen brechen am Ende des 20. Jahrhunderts auch bei den Evangelikalen auf. Wer gibt uns denn die Richtung an? Hat Hans Küng zum Beispiel recht, der von einem Weltethos spricht, einem Substrat eigentlich der Ethik aller Weltreligionen, die er zusammenzimmern möchte? Oder reicht es aus, sich auf die sogenannten Menschenrechte zu berufen? Oder hat Joe Steingartner recht, der in seinem Roman Sophies Welt die verschiedenen ethischen Konzepte der Philosophie nebeneinander stellt und sagt, wir können uns davon die passenden zusammenstellen? Der Werteverfall und die Sittenlosigkeit werden heute von allen beklagt, nicht nur vom Bibelbund. Es ist mittlerweile sogar im Trend zu sagen, dass die westliche Welt in einer ethischen Krise ist. Wir sind also endlich mal im Trend als Bibelbund. In unzähligen Studien mahnen uns heute selbst Psychologen oder Politiker, Historiker und Soziologen, der auseinanderdriftenden Gesellschaft wieder ein moralisches Fundament zu geben. Man spricht heute von der Katastrophe, vom Ende der normativen Homogenität der Gesellschaft. Das heißt, es gibt keine gemeinsamen Linien mehr. Man beklagt die Identitätsprobleme des Menschen. Man befürchtet, dass die Konflikte der Gesellschaft zunehmen werden, auch international. Vor allen Dingen mahnen heute viele Menschen eine ethische Wende an. Man hat längst erkannt, jede soziale Ordnung in der Gesellschaft braucht ein Mindestmaß an normativem Konsens. In Anlehnung an frühere Sozialhistoriker wird heute wieder argumentiert, dass jede Gesellschaft ein kollektives Gewissen braucht, um überhaupt existieren zu können. Einen gemeinsamen Normenkatalog, der von der Mehrheit akzeptiert werden muss. Andernfalls, und das sagen uns die Weltmenschen sehr deutlich, driftet jede Gesellschaft auseinander. So ist es nicht verwunderlich, dass wir vor einer Vielzahl zum Beispiel von Büchern auf dem Büchermarkt stehen, die sich mit ethischen Themen beschäftigen. Marion Gräfin Dönhoff, die Herausgeberin der Zeit, plädierte in ihrem letzten Buch zum Beispiel für eine Zügelung des Kapitalismus. Ulrich Wickert, den wir alle kennen von den Tagesthemen, moniert die Unehrlichkeit der Deutschen. Anstandsbücher sind wieder in. Freiherr von Knigge feiert Triumphe. Die Sexualforscher sprechen neuerdings von einer Rückkehr der Keuschheit in unserer Gesellschaft. Besonders in den USA beobachtet man einen neuen Moralismus, auch bei den Nichtchristen. Diese Fakten sind zunächst einmal auch von uns nüchtern zur Kenntnis zu nehmen. In unseren Analysen dürfen wir uns deshalb nicht mit den wilden 60er Jahren beschäftigen, die scheinen anscheinend zu Ende zu sein, sondern mit den sanfteren, aber keineswegs ungefährlicheren Realitäten der 90er Jahre. Das heißt aber, wir sind nicht die Einzigen, die protestieren. Heute plädieren selbst Politiker und Philosophen für eine Wissenschaftsethik, eine ökologische Ethik, eine Wirtschaftsethik, eine Ethik für Gentechnik, eine Erziehungsethik, eine Medienethik, eine Familienethik. Da fragt man sich, warum der Bibelbund sich überhaupt noch mit einem solchen Thema beschäftigt. Gibt es etwa Grund zum Jubeln? Sind wir auf dem Weg in eine puritanische Gesellschaft? Nun, Sie merken an der Ironie in meiner Stimme, keineswegs. Es besteht kein Raum zur Euphorie. Es gibt weder in unserer Gesellschaft noch in den Kirchen und Gemeinden eine sichtbare Wende zum biblischen Ethos. Die neuen Moralappelle klingen deshalb hohl und leer. Der Haupttrend der Moderne geht vielmehr heute in die Moral der totalen Beliebigkeit. Nicht eine Hinwendung zum biblischen Ethos ist der Trend, sondern die individualisierte Ethik des humanen Zeitgenossen ist in. Und diese richtet sich immer nach dem augenblicklichen Modetrend. Und der meint es im Augenblick etwas konservativer als noch vor Jahren. Aber das kann sich morgen schon wieder ändern. Und bei genauer Betrachtung stellt man fest, die Scheidungsstatistiken steigen von Jahr zu Jahr, die Zahl der Abtreibungen gleichfalls. Kindesmissbrauch, Diebstahl, Mobbing, Korruption haben zugenommen, Euthanasie, Homosexualität, Ehebruch, Scheidung und so weiter sind ja heute gesellschaftsfähig geworden. 1997 schätzte man den Wert der jährlichen Schwarzarbeit in Deutschland auf 547 Milliarden Mark. Da kann man kaum von einer neuen Ethik sprechen. 1996 war jedes dritte Computerprogramm auf den Computern der Welt eine Raubkopie. Eine neue Ethik? Alle 2 Minuten wird irgendwo in Deutschland eingebrochen. An der FDA im vergangenen Jahr 5-mal. Von einer neuen Hinwendung zu einer neuen Ethik kann kaum die Rede sein. Insofern hat Georg Huntemann recht, der in seiner Ethik neulich die Diagnose aufstellte, Zitat, am Ende des 2. Jahrtausends wird den Menschen in Europa und in den USA klar, dass sie vor einem moralischen Bankrott stehen, Zitat Ende. Wer dies nicht sieht, lässt sich vom Augenblick blenden. Die ethische Situation unserer Gesellschaft ist mit einem Stichwort klar zu umschreiben. Dieses Stichwort heißt Orientierungslosigkeit. Ein 2. Paragraph, Gründe für die ethische Orientierungslosigkeit. Ich möchte Ihnen nur ganz wenige Gründe nennen, es gibt natürlich viele, von denen ich meine, dass sie doch entscheidende sind. Der erste Punkt, der erste Grund für die Orientierungslosigkeit ist der Pluralismus. Wohl kein anderer wie der amerikanische Soziologe Peter Berger hat er auf die Folgen des ungezügelten Pluralismus in unserer westlichen Kultur hingewiesen. Er hat herausgearbeitet, dass durch den Pluralismus uns eine gemeinsame Wertordnung fehlt und dass der Pluralismus Sinnbestände der Gesellschaft raubt. Nur durch den Pluralismus kann man verstehen, warum heute letzte Sicherheiten sich auflösen, warum sich Traditionen verflüchtigen. Die Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit werden ja heute über Bord geworfen, das Erbe der Väter mit Füßen getreten. Man tut so, als ob man selbst wieder beim Punkt Null anfängt, auch in der Ethik. Dahinter steckt die Ideologie des sogenannten Pluralismus. Der Pluralismus, ich habe dazu mehr geschrieben in diesem Buch, ich kann das nur kurz machen hier, ist vor allen Dingen für die ethische Frage so wichtig, weil der Pluralismus alle Wahrheitsstrukturen zerstört. Das große Dilemma heute, auch in der Philosophie und in der Wissenschaft, ist, dass es keine Wahrheit mehr gibt. Absolutheitsansprüche werden relativiert. Es kann nicht mehr die eine Wahrheit geben. Alle Konzepte sind gleich wahr. Alle sind gleichwertig. Die verschiedenen Wahrheiten sind aber nicht nur gleich wahr, sondern sind vor allen Dingen auch gleich kurzfristig. Sie gelten nur für den Moment, für die jeweilige Situation. Von Wahrheit kann man in einer pluralistischen Welt nur noch im Plural und nur noch für den Moment sprechen. Was jetzt wahr ist, kann in 5 Minuten unwahr sein. Das ist eine Folge des Pluralismus. Und die Folgen für die Ethik sind offensichtlich. Die Zahl der moralischen Konzepte in unserer Gesellschaft ist Legion. Jeder meint, er könne seine eigene Ethik kreieren und leben. Man akzeptiert die Ethik des anderen, aber man möchte nicht, dass diese Ethik für mich selbst verbindlich wird. Schlimmer noch. Zusätzlich entsteht heute das Problem, dass ganz verschiedene Werte in einer Person parallel gelebt werden können. Die Wertvorstellungen der Moderne sind milieuabhängig. Und der Mensch empfindet dies nicht einmal mehr als eine Spannung. Es kann vorkommen, dass ein Jugendlicher in unseren Jugendkreisen in der Gemeinde ein anderes Ethos lebt als in der Schule oder in der Clique. Und er empfindet es nicht als eine Spannung. Warum empfindet er das nicht als Spannung? Weil der Pluralismus heute diese Option offen hält. Die Normen werden den Situationen angepasst. Nicht nur der Einzelne und der Moment, sondern sogar die Situation bestimmt mein Ethos. Als Beispiel für diesen Punkt möchte ich das Stichwort Homosexualität nennen. Die Mehrheitsmeinung gibt nämlich hier mittlerweile die Richtung an. In der Generation der 13- bis 30-Jährigen fordern 76%, dass schwule Paare heiraten dürfen. 76%. Das heißt, diese Gruppe 13- bis 30-Jährige wird ja in wenigen Jahren die Schlüsselpositionen unserer Gesellschaft innehaben. Schon von daher braucht man kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass die Rechtsprechung sich in Zukunft wohl dieser gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung anpassen wird. Das Hauptargument nun dieser 13- bis 30-Jährigen ist, dass man ja tolerant sein will. Mit dieser Toleranz ist natürlich, das ist ein pluralistisches Prinzip, auch die Akzeptanz der Schwulen und der Homosexuellen heute verbunden. Nun gibt es, wie Sie wissen, die Homosexualitätsdebatte ja nicht nur in der Gesellschaft, sondern mittlerweile auch längst in der Kirche. Die Gleichstellung der Homosexuellen wird hier innerhalb besonders der evangelischen Kirche von einer sehr starken Lobby vorangetrieben, die sich für die scheinbar unterdrückten Homosexuellen aus christlichen Gründen einsetzen. Die Gruppe Homosexuelle und Kirche übt sich in Einflussnahme. Offene Unterstützung von Lesben- und Schwulengruppen ist längst kein Hinderungsgrund mehr für eine kirchliche Karriere. So geschehen bei einer Berufung der Befürworterin von lesbischen Beziehungen als Studienleiterin des Frauenstudien- und Bildungszentrums der EKD. Sie haben davon gehört. Auf abenteuerliche Art und Weise werden hier Bibelstellen uminterpretiert, sodass selbst die Bibel noch für die Homosexualität sogar vereinnahmt wird. Auf offizieller Ebene wurde lange über die Frage homosexuell veranlagter Pfarrer diskutiert. Sie wissen vielleicht, 1996 hat die EKD entschieden, unter bestimmten Umständen, wenn Homosexualität, Zitat, ethisch verantwortbar gestaltet wird, sind homosexuelle Pfarrer zu tolerieren. Über das Thema Homosexualität können Sie noch mehr hören, hier im Seminar, deswegen soweit hier dazu. Alles fließt. Anything goes, scheint auch in manchen christlichen Kreisen mittlerweile die Parole zu sein. Parallel also mit einer gesellschaftlichen Entwicklung sehen Sie in der Gemeinde ein ausgeprägtes Nützlichkeitsdenken. Denn die Hauptsache ist, es funktioniert. Das scheint die oberste Maxime zu sein. Dieser in der Gesellschaft vorzufindende Pragmatismus und das Nützlichkeitsdenken spiegelt sich aber auch in Kirchen und Freikirchen wider. Nicht mehr die Frage nach der Wahrheit steht im Mittelpunkt der ethischen Diskussion, sondern die Frage nach der Nützlichkeit. Und wir wollen doch immer mehr Leute in den Gottesdienst haben. Wer Erfolg hat, hat Recht. Der Erfolg wird zur Rechtfertigung und lässt alle Kritiker verstummen. Was nützt, ist richtig. Eine neue ethische Kategorie. Der Pragmatismus siegt über die Wahrheitsfrage. Hauptsache, unsere Gemeinde wächst, egal wie. Im Nützlichkeitsdenken, wie in der Ideologie des Pluralismus, bleiben jedoch heute, auch in der Kirche, ethische Maßstäbe oftmals auf der Strecke. Ein zweiter Grund. Individualismus. Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, die Ethik der Moderne ist heute eine Ego-Ethik, eine Ich-Ethik. Das Ich bestimmt heute die Werte, nicht mehr eine von außen kommende Offenbarung. Heute werden zum Beispiel die Pflichten gegenüber sich selbst betont. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Die Pflichten gegen sich selbst. Früher war das anders. Wenn man an Pflichtbewusstsein dachte, dachte man automatisch an jemanden anders. Heute redet man in der Trendforschung von Pflichtbewusstsein sich selbst gegenüber. Früher war das Pflichtbewusstsein also auf den Nächsten ausgerichtet. Man wollte dem anderen etwas Gutes tun. Heute aber heißt es, Werte sind dann gut, wenn sie für mich gut sind. Oder genauer, wenn sie mich glücklich machen. Der Wertekodex orientiert sich also an unseren individuellen Bedürfnissen. Der Mensch versteht sich als autonomes Wesen. Dieser Begriff autonom leitet sich ab aus zwei griechischen Begriffen, autos und nomos. Autos heißt selbst und nomos heißt Gesetz. Der autonome Mensch ist also ein Mensch, der sich selbst zum Gesetz macht. Er ist der eigene oberste Gerichtshof geworden. Diese totale Individualisierung und Subjektivierung der Ethik zeigt sich, wie ich meine, am besten am Zerfall der Familie. Das ist ein Trend, der längst auch uns Kirchen ergriffen hat. Familie. Was ist das? Familie, wenn es sie überhaupt noch gibt, angesichts der Singlisierung der Gesellschaft, Familie ist heute nicht mehr Lebensgemeinschaft oder Lerngemeinschaft, sondern Gefühlsgemeinschaft. Wo das persönliche Glück des Einzelnen in der Familie aber über dem Glück der Gesamtfamilie steht, muss es zu Konflikten kommen. An die Stelle der Familie tritt heute häufig die, technisch voll ausgerüstete Kleingruppe, die zwar noch einen gemeinsamen Klingelknopf hat, aber sonst nicht mehr viel zusammenhält, in der sich jeder abschottet vom anderen in sein eigenes Zimmer und sein autistisches, sein selbstbezogenes Leben führt und seine eigenen ethischen Maßstäbe lebt. Gemeinsame Essenszeiten sind out. Familiäre Ausflüge finden nicht mehr statt. Man musiziert auch nicht mehr miteinander. Man spielt nicht mehr als Familie zusammen. Man erzählt sich auch nichts mehr. Man entdeckt nichts mehr gemeinsam. Der Virus des Rückzugs in die eigene Innerlichkeit hat längst auch unsere Familien getroffen. In der Familie jedoch wurden Jahrhunderte ethische Werte weitergegeben. Normen und Werte waren ja etwas, was Familie an Familie weitergegeben hat. Wo sich wie heute jedoch nur noch die Familie als eine partnerschaftliche Kleingruppe versteht, in der jeder gleich viel zu sagen hat, kann es keine ethischen Leitlinien mehr geben und sie können auch nicht mehr vermittelt werden. Das heißt, die Individualisierung der Ethik führt zusätzlich zu einer Explosion von verschiedensten ethischen Maßstäben, Was uns also eigentlich fehlt, sind nicht Werte. Davon haben wir genug. Was uns heute fehlt, sind gemeinsame Werte. Denn jeder Mensch praktiziert automatisch Werte. Ohne Werte könnten wir überhaupt nicht leben. Unser Problem ist nicht, dass wir keine Werte haben, sondern dass wir viel zu viele, und zwar unterschiedliche Werte haben. Der selbstbezogene Mensch der Moderne macht sich selbst zum Sinn und Wertgeber. Er schafft sich ein Wertsystem, das nur für ihn selbst gilt. Hier, meine ich, liegt der eigentliche Grund, warum wir so viele Konflikte in unserer Gesellschaft haben und warum unsere Gesellschaft im Augenblick in einer so großen Identitätskrise ist. Und dass diese Subjektivierung des Ethos auch vor christlichen Kreisen nicht Halt gemacht hat, zeigte vor Wochen die Diskussion um die Abtreibung in der baptistischen Klinik Rüdersdorf. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Hier wurde in einer baptistischen Klinik Abtreibung vorgenommen. Die Krankenhausleitung, Baptisten, sprach sich keineswegs für die Abtreibung aus oder für eine Freigabe der Abtreibung, bedauerte sogar den Tatbestand, dass Abtreibungen in der Klinik vorgenommen würden, aber sie wollten die Freiheit und das Recht des Menschen auf Abtreibung nicht einschränken. Subjektivierung des Ethos. Jeder darf frei festlegen, welche ethischen Werte heute noch gelten. Hier werden unter der Flagge der menschlichen Freiheit und Autonomie unumstößliche biblische Gebote ad acta gelegt. Drittens, der dritte Grund ist für mich Verlust der Bibel. Und das passt ja zu unserem Kongress. Mir fällt in den ethischen Diskussionen vermehrt auf, dass selbst gläubige Christen nicht mehr wissen, was die Bibel zum Thema Ethik sagt. Man kennt einfach nicht die Bibelstellen und ist völlig überrascht, wenn man ihnen den Reichtum entsprechender biblischer Passagen vor Augen malt. Selbst Pastoren und Prediger habe ich entdeckt, die in ihrer Bibel lange suchen müssen, bis sie die entsprechenden Abschnitte in ihrer Bibel gefunden haben. Und Gemeindeglieder klagen mir dauernd, dass über ethische Fragestellungen bei ihnen noch nie gepredigt worden ist. Woher sollen sie es dann auch wissen? Aber noch schlimmer als diese Unkenntnis der Bibel ist die Verdrehung von entsprechenden Bibelstellen. Und dieser Tatbestand schmerzt mich eigentlich noch mehr. Unter dem Druck des Faktischen werden mittlerweile glasklare biblische Gebote verharmlost oder als für uns heute nicht mehr relevant degradiert. Die Argumentationsmuster sind immer die gleichen. Zunächst sagt man, die Bibel hätte an diesem Punkt ein zeitbedingtes Weltbild, das für uns nicht verbindlich sei. Wenn dieses Argument nun nicht hilft in der Diskussion, kommt das nächste. Man unterstellt nämlich einfach den biblischen Autoren, na dann hätten sie sich eben geirrt und sie seien fehlerhaftig. Und wir wären heute ja nun wesentlich weiter in der Forschung. Und es mutet insgesamt schon abenteuerlich an, mit welchen exegetischen Tricks heute gearbeitet wird und versucht wird, den Geboten der Schrift auszuweichen und den Text der Bibel umzudeuten. Ein Beispiel für den Verlust der Bibel. Selbst in christlichen Kreisen kann man seit Jahren eine Zunahme der Ehescheidungen und der Wiederverheiratung beobachten. Die Gründe hierfür wären zu untersuchen. Natürlich liegen diese Zahlen noch unter den Zahlen des Bundesdurchschnittes, wo ja jede dritte Ehe geschieden wird. Und wo selbst Kandidaten für das Bundeskanzleramt, verzeihen Sie, wenn ich das sage, sich nicht schämen, mit der vierten Ehefrau zusammenzuleben. Die Zunahme der Scheidungen in unseren Kreisen ist jedoch signifikant. Laut einer Umfrage der Kirchlichen Hochschule Berlin aus dem Jahre 1992 ist die Ablehnung von Ehescheidung in der protestantischen Kirche nur noch ein Minderheitenvotum. Zitat Ende. Bei meinen Gesprächen mit Personen nun, die vor einer Ehescheidung oder vor einer Wiederverheiratung standen, habe ich häufig zwei Beobachtungen gemacht. Zum einen gab es Geschwister, denen es völlig unbekannt war, dass die Bibel zu diesem Thema ja nun auch was zu sagen hat. Ja, sie wussten gar nicht, die entsprechenden Bibelstellen zu zitieren. Trauriger stimmte mich jedoch eine zweite Beobachtung. Selbst bibeltreue Christen, die persönlich vor einer Scheidung, und das ist ja ein schlimmer Prozess, standen, begannen unter dem Druck der persönlichen Not die Aussagen der Schrift zu verdrehen. Das mag man ja vielleicht noch auch menschlich verstehen, aber es ist natürlich problematisch. Ein sehr aktuelles Beispiel möchte ich erwähnen, ein Porträt aus der Zeitschrift Idea Spectrum. In der Ausgabe Nummer 4, 1998, und das ist signifikant, wurde ein Ehepaar vorgestellt, das in vorgerücktem Alter vor wenigen Jahren geheiratet hat. Beide Ehepartner lernten sich jedoch schon 35 Jahre vorher kennen. Eine Eheschließung kam damals nicht in Frage, die Frau war gläubig und wollte keinen Ungläubigen heiraten. Also trennte man sich, der ungläubige Mann ging später dann eine Ehe ein mit einer Ungläubigen, die aber nach 12 Jahren geschieden wurde. Nach dieser Scheidung hatte der Mann einen Traum. Er dachte wieder an seine alte Freundin Marianne, Und als er sich 1993, jetzt kommt's, bei ProChrist bekehrte, war ja alles klar. So konnte er die alte Freundin Marianne heiraten, denn er war ja Christ geworden. 1994 heiratete er seine alte Freundin und sie wurden ein glückliches christliches Paar und das sah man dann auch auf einem entsprechenden Bild. Verstehen Sie, es geht mir bei diesem völlig willkürlichen Beispiel, man hätte ja auch andere nehmen können, nicht um die Personen, die kenne ich überhaupt nicht. Wichtiger ist hier das Prinzip. Das Hauptkriterium der Eheschließung war, dass der Partner gläubig ist. Und das ist ja zunächst mal völlig richtig und wir freuen uns alle. Nun wird jedoch der Eindruck vermittelt, Gott habe ja von Anfang an die Eheschließung dieser beiden Personen eigentlich gewollt, schon vor 35 Jahren. Die erste Eheschließung des Mannes war ja nicht nach Gottes Willen, denn er war ja ungläubig. Gott kommt also doch am Ende noch an sein Ziel, obwohl der Mann viele Jahre im Ungehorsam lebte. Die Scheidung wird am Ende überhaupt nicht mehr erwähnt. Vielmehr wird ein Bibelvers zitiert, und damit sind wir jetzt wieder beim Thema, Jesaja 55, Vers 8 folgende. Meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ja, mit einem solchen Bibelvers können Sie natürlich dann plötzlich alles legalisieren. Das heißt, anscheinend sind diese wunderbaren Gedanken Gottes auch so wunderbar, dass sie seinen eigenen Gebot widersprechen. Die neue Eheschließung wird jetzt als Wille und Führung Gottes in diesem Artikel ausgelegt. Verstehen Sie den Punkt? Das Gebot Gottes, das die Scheidung ja nur in einem ganz eingeschränkten Fall vorsieht und ich sag's mal etwas undifferenziert, Wiederheirat praktisch vollständig verbietet, wird unter fromm pragmatischem Aspekt einfach außer Kraft gesetzt. Alle freuen sich, alle sind glücklich, dass am Ende doch noch zwei Menschen sich gefunden haben. Verlust der Bibel. Punkt 4. Ein vierter Grund, Sympathie kontra Gottes Gebote. Sympathie oder Gottes Gebote. Sympathie ist heute in der Gesellschaft zu einem entscheidenden Faktor geworden. Es scheint fast gleichgültig, welche Inhalte Sie als Person vertreten. Hauptsache, Sie sind nett und sympathisch. Wahlkämpfe werden in Deutschland heute nicht mehr mit politischen Inhalten geführt, sondern mit Hilfe einer unerhörten Selbstinszenierung von charismatischen Persönlichkeiten. Auch hier heißt längst das entscheidende Argument, der Kandidat ist mir so sympathisch. Diesen gesellschaftlichen Trend merke ich nun auch in christlichen Kreisen. Die Wahl eines Pastors zum Beispiel wird nach Kriterien der Sympathie entschieden. Ist er umgänglich? Ist er humorvoll? Hat er eine gute Krawatte? Ist er begeisterungsfähig? Gut gekleidet? Aufgeschlossen? Theologische Positionen spielen heute kaum noch eine Rolle. Auch die Auswahl einer Gemeinde wird unter diesen äußeren Aspekten heute getätigt. Kriterien für Gemeindewahl: fühle ich mich wohl? Werde ich freundlich begrüßt? Gibt es nette Leute? Haben die genug Parkplätze? Das sind ganz wichtige äußere Faktoren heute. Also wir haben heute nicht genug Parkplätze und sind trotzdem gekommen. Vielen Dank dafür. Sympathie. Konkret wird diese Verschiebung vom Inhaltlichen zum Äußerlichen, wenn es um Ethik geht. An diesem Punkt wird nämlich häufig folgendermaßen argumentiert. Gott ist ein Gott der Liebe. Und diese Liebe steht über dem Gesetz. Mit diesem geschickten Schachzug werden alle unangenehmen Gebote der Heiligen Schrift zur Seite gedrängt, denn Gott möchte ja nur das Beste für den Menschen. Er will uns ja nicht einengen, er will uns nicht knechten. Du darfst so bleiben, wie du bist. Man könnte extreme Beispiele hier en masse anführen. Ist es zum Beispiel nicht lieblos, wenn wir einer geschiedenen 25-jährigen Frau mit 4 kleinen Kindern sagen, dass sie nie wieder heiraten darf? Und ich möchte Sie bitten, dass Sie die Spannung dieser Fragestellung einmal aushalten und nicht gleich sagen ja oder nein. Das ist ein Riesenproblem. Und das fällt mir auch nicht leicht. Aber bin ich lieblos, wenn ich das ihr sage? Hier reißen ja riesige praktische Probleme auf. Man wird schnell in die Pharisäerecke gestellt, wenn man dagegen ist, dass ein junges befreundetes Pärchen aus dem Jugendkreis gemeinsam in Urlaub fährt. Bin ich dann lieblos? Die Argumentationskeule Lieblosigkeit trifft manche von uns, wenn wir den Mut haben, die Gebote Gottes überhaupt noch in die Diskussion einzuführen. Liebe kontra Gebote Gottes. Dabei ist natürlich der Liebesbegriff hier einseitig besetzt. Liebe wird zur schlappen Bestätigung erniedrigt, die den anderen nie korrigiert, sondern bestärkt und immer nur das Gute im Menschen sehen will. Ich meine, an diesem Punkt wäre es gut, die Menschen wieder mal auf den biblischen Begriff der Liebe zurückzuführen. Johannes 14, Vers 15 ist für mich das wichtigste Beispiel. Denn dort definiert Christus Liebe selbst. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Es gibt keine Liebe zu Christus und zu Gott ohne das Halten seiner Gebote. Liebe kontra Gebote Gottes. Lassen Sie mich zu einem dritten und abschließenden Punkt kommen. Sie wissen, ich könnte die ethischen Verfehlungen hier weiterführen und über weitere Gründe nachdenken. Ich möchte aber schon, dass wir jetzt in einem dritten Punkt nachdenken über die Therapie. Ich habe diesen Punkt überschrieben, was wir brauchen. Erstens, wir brauchen ein Zurück zu Gott. Es gibt keine Ethik ohne Religion. Die Behauptung Immanuel Kants, Moral brauche keine religiöse Begründung, die er aufgestellt hat, hat sich in Theorie und Praxis, meine ich, als falsch erwiesen. Jede Ethik, auch die Ethik des Gottlosen, beruht auf unhinterfragbaren Prämissen, im Grunde genommen auf religiösen Grundlagen. Deshalb, wenn wir an Therapie denken, steht am Anfang einer jeden Erneuerung der ethischen Situation die Hinwendung zu Gott. Am Anfang steht nicht der moralische Appell, sondern die Hinwendung zum lebendigen Gott. Der moralische Appell verführt dazu, dass das Gesetz nur wieder als Hilfe zur eigenen Lebenssteigerung missbraucht wird. Zu Beginn schon der alttestamentlichen göttlichen Gebote steht, ich bin der Herr, dein Gott. Der Mensch braucht die Bekehrung zu Gott, die Umkehr zu Gott, um überhaupt sittlich leben zu können. Woher nimmt der Mensch denn die sittlichen Kräfte, um sein Leben zu gestalten, wenn nicht aus der gläubigen Existenz, aus seinem lebendigen Glauben an Gott und seinen Sohn? Es wäre daher fatal, und viele Christen tun es, es ist fatal, wenn wir wie Moralisten eine ethische Wende in unserer Gesellschaft fordern, ohne die Wende zu Gott. Und es gibt genug Humanisten auch in unserem Lande, die auch auf christlichen Veranstaltungen auftreten und eine ethische Wende fordern, aber Gott vergessen dabei. Wir würden die Menschen nur hoffnungslos überfordern. Beides lässt sich nicht voneinander trennen. Zurück zu einer allgemeingültigen Ethik heißt zurück zu Gott. Wenn wir das trennen, dann bleiben wir in einem moralistischen Humanismus stecken. Deswegen heißt im Grunde genommen eine ethische Wende auch ein Zurück zur Evangelisation. Es heißt ein Zurück, die Menschen zu Christus zu führen. Ohne das bleiben alle anderen Punkte, die jetzt kommen, letztendlich ohne Basis. Wir brauchen ein Zurück zu Gott, auch in unserer Gesellschaft. Zweitens, wir brauchen natürlich auch ein Zurück zu den Geboten Gottes. Gott hat uns seine Ethik in einem Buch geoffenbart, der Bibel. Deshalb geht es darum, dass wir den Menschen heute ganz praktisch wieder einmal sagen, was in der Bibel steht. Die Bibel ihnen Lieder lieb machen. Das christliche Ethos ist und bleibt ein Offenbarungsethos. Werte können nicht wissenschaftlich begründet werden, das weiß übrigens jeder Moralphilosoph. Werte beruhen immer auf nicht rationalen Grundentscheidungen. Die Gebote Gottes sind ja solche Rettungsringe für Ertrinkende. Sie sind Leitplanken für Umherirrende. Sie sind absolut verbindlich. Ja, wir müssen auch wieder den Leuten sagen, Werte sind keine Vorschläge Gottes. Werte sind keine Optionen, aus denen ich mir etwas heraussuchen darf. Werte stehen übrigens auch nie zur Diskussion oder zur Disposition oder gar zur Abstimmung für Mehrheiten. Wer die Gebote Gottes mit Füßen tritt, schaufelt sich sein eigenes Grab. Und ich meine, Beispiele dafür sehen wir schon im Alten Testament, wenn wir uns die Geschichte Israels anschauen. Übrigens, die Gebote der Bibel sind nicht nur für Christen gegeben. Das halte ich auch für ein großes Missverständnis in unseren Gemeinden. Sondern die Gebote Gottes sind schon im Alten Testament eigentlich für alle Menschen gegeben. Nicht, sonst kann man ja schnell argumentieren, ja, die Gebote Gottes sind ja nur für Christen, nicht? Und die anderen, die können ja gar nicht. Schon die Gebote Gottes zum Beispiel an Noah waren als Uroffenbarung nicht an bestimmte Nationen gebunden, sondern galten allen. Und auch die Gebote Gottes vom Sinai, also unter anderem die 10 Gebote, gelten ja als weise und gut unter allen Völkern. 5. Mose 4, Vers 6. Sie kommen von außen an den Menschen heran und sie gelten für alle, weil moralische Werte einen Maßstab jenseits des Menschen brauchen und dieser Maßstab ist verbindlich für alle Menschen. Werte beruhen aber auch immer auf gemeinsamen Überzeugungen, nie auf individuellen Meinungen. Individualwerte, die nur für mich gelten und nur nach meinem Nutzen fragen, zerstören jede Gemeinschaft. Auf einer solchen Basis kann keine Gesellschaft und keine Gemeinde existieren. Wenn Gesetze zu bloßen unverbindlichen Regeln degradiert werden, haben sie keine allgemeingültige Verpflichtung mehr und untergraben die Stabilisierung der Gesellschaft. Wenn nur noch der Einzelne und nicht mehr die Gemeinschaft weiß, was gut und böse, was schön und hässlich, was wahr oder falsch ist, wird die soziale Gruppe auch der Gemeinde langfristig keinen Bestand haben können. Wenn aus Gerechtigkeit nur noch Fairness wird, die Tugend eines politischen Systems nur noch darin besteht, dem Einzelnen das Erreichen seiner Lebensziele zu ermöglichen, setzen wir die Stabilität unserer Gesellschaft, aber auch unserer Gemeinde aufs Spiel. Drittens. Was wir brauchen, ist ethischer Sachverstand. Ethische Fragen sind nämlich, und das werden wir im Laufe der Tagung noch merken, auch komplizierte Fragen. Hier ist Sachverstand gefragt. Ich erlebe es häufig, dass Christen bei ethischen Fragen schnell in Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Das mag bei eindeutigen Fragestellungen richtig sein, aber manche ethische Fragen haben mit Konfliktfeldern zu tun, die weniger klar zu beantworten sind. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die Gentechnik. Aufgeschreckt durch die ganze Debatte um die sogenannte Klonung, das haben Sie vielleicht beobachtet, beobachtet man hier manche Hysterie. Etwa im Jahre 2005 wird als Abschluss des Genomprojektes die vollständige Erbstruktur der menschlichen DNA vorliegen. Diese Forschung nun, nur wegen ihrer möglichen negativen Folgen prinzipiell abzulehnen, meine ich, wäre vorschnell und töricht. Denn in der Gentechnik stecken ja nun, das wissen Sie, auch große medizinische Möglichkeiten. Und hier möchte ich mich dann gleich aus der Diskussion verabschieden. Denn hier brauchen wir Sachverstand. Wir müssen Menschen haben, die sich die Mühe machen, genau abzuwägen, die Grenzen an den richtigen Stellen zu ziehen. Das Klonen, die identische Züchtung von Lebewesen durch Übertragung des Zellkerns, wird im Pflanzen- und Tierbereich ja seit Jahrzehnten praktiziert. Nur vor den Menschen weicht man noch zurück. Damit werden Christen natürlich übereinstimmen. Aber ist die derzeitige Anwendung im Tier- und Pflanzenreich schon ethisch zu bejahen? Ist sie ethisch vertretbar? Ist es ethisch vertretbar, Turbo-Kühe und Turbo-Pflanzen zu klonen? Und warum wird überhaupt beim Menschen aufgehört? Fragen, auf die nicht einfache und schnelle Antworten gegeben werden können. Fragen vor allen Dingen, die Sachverstand fordern, aber Fragen auch, zu denen wir uns äußern müssen. Mit Sachverstand. Apropos Gentechnik. Neuerdings wird ja selbst ethisches Fehlverhalten wie Homosexualität auf Gendefekte zurückgeführt. Somit versucht man, den Menschen zu entschuldigen, denn wer kann schon was für seine Gene? Auch hier hilft, meine ich, Sachverstand, denn so wie ich das sehe, man wird schnell herausfinden, dass diese Untersuchungen von den meisten seriösen Wissenschaftlern abgelehnt werden. Deshalb plädiere ich für Sachverstand. Wir brauchen Lehrstühle für Ethik, so wie hier an der FDA. Punkt Nummer 4. Ethische Vorbilder. In unserer Gesellschaft und auch in unseren Gemeinden nimmt die Fähigkeit bedrohlich ab, durch das gesprochene Wort Verhaltensweisen zu verändern. Dieser Tatbestand stellt alle, die im Lehrdienst stehen, vor die große Herausforderung, auch die Predigen, nicht nur Wissen verbal zu vermitteln, sondern Orte zu schaffen, wo Lehre dann auch praktiziert werden kann. Wir brauchen neue Denk- und Verhaltensmuster unter Christen. Das gesprochene und dann auch gelebte Zeugnis eines Gläubigen ist hier wohl die beste pädagogische Lehrmethode. Aber es geht um die Frage, wie vermitteln wir den Menschen die ethischen Gebote Gottes? Und hier, meine ich, hilft uns die Trendforschung. Die Trendforschung sagt, die augenblicklich beste und fruchtbarste pädagogische Methode zur Vermittlung von Überzeugungen und Wissen ist die Methode des Vorbildes. Echte, glaubwürdige Vorbilder sind prägende Mittel zur Veränderung von der Verhaltensstrukturen. Das wissen wir übrigens sehr lange bei der Kindererziehung. Das gilt natürlich auch für Christen, die nicht nur Ethik jetzt predigen sollen, sondern bitteschön auch Ethik vorleben sollen. Wir brauchen Menschen, Vorbilder, die damit gegen den Strom schwimmen, und wenn sie das tun, werden sie anderen zum Vorbild. Wer sein Kind trotz vorgeburtlicher Diagnose einer Missbildung trotzdem zur Welt bringt, ist ein guter Zeuge Jesu Christi gegen den Trend. Gleiches gilt für alle Bereiche des menschlichen Miteinanders. Eine intakte Familie ist ein gutes Zeugnis in einer Welt, auch in der Gemeinde Jesu, wo es wenig intakte Familien noch gibt. Vielmehr noch eine Familie, die sogar in Frieden lebt, ist eine Sensation in unserer heutigen Zeit. Oder Christen, die in ihrem ganzen Verhalten Gelassenheit an den Tag legen, in einer Welt der Hektik, das ist ein riesiges Zeugnis. Oder Christen, verzeiht mir den kleinen Exkurs hier, Christen, die sich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, werden ganz sicherlich im Straßenverkehr auffallen. Vielleicht eher negativ, denke ich mir manchmal, weil sie alles blockieren. Aber da fängt es doch bitte schön an, oder? Sage ich mir selbst. Oder das Ablehnen auch in christlichen Kreisen von kopierten Computerprogrammen. Fangen wir doch damit mal an, oder? Hier sind auch wir Gläubigen herausgefordert, durch unseren Lebensstil zu überzeugen, ein ethisches Vorbild zu sein in einer Welt, in der 76% aller Jugendlichen heute schon sagen, dass sie keine Vorbilder mehr haben. Punkt 5. Was wir brauchen. Kampf der Versuchung. Wir müssen wieder lernen, auch der Versuchung zu widerstehen, wie es uns die Bibel sagt. In unserer gesellschaftlichen Situation der Moderne haben wir es, besonders wir jungen Leute, wenn ich mich mal dazu zählen darf, haben wir es verlernt, zu widerstehen. Wir haben es verlernt, zu verzichten. Und wir haben es auch verlernt, zu kämpfen für unsere Überzeugungen. In unseren Gemeinden wird häufig ein Bild von der Welt vermittelt, das diese Dimension des Kampfes und des Widerstandes häufig ganz ausklammert. Menschen, die nur glücklich sein wollen, gehen dem Kampf aus dem Weg. oder kapitulieren resigniert vor der Versuchung. Was wir also brauchen, ist eine neue Überwindertheologie, so möchte ich das mal nennen. Wir müssen in unseren Gemeinden wieder die Heiligung betonen und wir müssen den Leuten wieder zeigen, wie sie in die Lage versetzt werden, der Sünde zu widerstehen oder genauer auch der Sünde zu fliehen. In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, über den Versucher zu sprechen, über die teuflischen Strategien. Er versucht uns ja von Christus wegzuziehen. Und er setzt nun interessanterweise, meine ich, in unserer Zeit häufig im Bereich der Ethik an, auch bei Christen. Der ethische Fall eines Gläubigen ist für den Gegenspieler Gottes der größte Sieg. Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, wenn ich gerade mich in meinem Kollegenkreis umsehe, also im Bereich der vollzeitlichen Reich Gottes Arbeiter, wie viele sind dort gefallen in den letzten Jahren, weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Überwinden. Es geht darum, eigenes Versagen zu bekennen und Buße zu tun. Orthodoxes Christentum hat häufig den Fehler gemacht, einen hohen Sittenkodex nicht mit praktischen Schritten der Vergebung zu verbinden. Was passiert denn mit Geschwistern in unseren Kreisen, die durch moralische Verfehlungen gesündigt haben? Die Frage an uns wäre in diesem Zusammenhang, gibt es bei uns Raum zur Buße bei ethischen Verfehlungen? Manche frommen Bibeltreuen verschweigen lieber ihre Verirrungen, weil sie eine Ausgrenzung aus ihren Gemeinden befürchten, wenn sie das zugeben würden. So wünsche ich mir, dass der Bibelbund neben der so wichtigen apologetischen Bewegung auch eine Bußbewegung wird, in der wir zunächst einmal unsere eigene Schuld bekennen und seien es nur in Anführungsstriche unsere Gedankensünden und Gott um Vergebung bitten, bevor wir dann die anderen auf ihre Schuld hinweisen. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich da meine. Jeder von uns ist ein Sünder im Bereich der Ethik. Vergessen wir niemals Jesu Worte zu den Frommen seiner Zeit. Zu den Frommen seiner Zeit. Im Angesicht der Sünderin in Johannes 8, Vers 7, wenn er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich schließe. Die ethischen Herausforderungen unserer Zeit sind immens. Wir haben nur ganz wenige Punkte angesprochen. Wenn es zu keiner tiefgreifenden ethischen Wende in unserer westlichen Gesellschaft kommt, werden wir keine Widerstandskräfte haben gegen konkurrierende Religionen. Peter Scholl-Latour hat in seinem Buch über den Islam deutlich gemacht, dass der Erfolg des Islam in Westeuropa nicht auf seiner Dogmatik beruht, sondern auf der ethischen Schwäche des Christentums. Denn das Christentum kann dem Islam nichts mehr entgegensetzen, schreibt er. Noch bestürzender ist, dass selbst in vielen unserer Gemeinden nach der Bibelnot nun auch die Ethiknot aufbricht. In fast logischer Konsequenz fangen nach dem Zerbruch der biblischen Autorität nun auch die ethischen Fundamente an zu wackeln. Hier ist der Bibelbund, und das meint Sie und ich, gefragt, seine Wächterstimme erschallen zu lassen. Ich danke Ihnen.